Begrüße Sie sehr herzlich diesem schönen sonnigen Samstag. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ja, es ist schon angesprochen worden, die Philosophen könnten möglicherweise hier irgendwelche Linien ziehen zur Geschichte. Das ist nicht selbstverständlich. Vielleicht eine Vorbemerkung. Geschichte war eigentlich über lange Zeit hinweg kein zentrales Thema der Philosophie. Gerade der antiken Philosophie war das überhaupt eigentlich kein zentrales Thema. Allerdings, daher ist es zu klären, warum ein Philosoph überhaupt zu geschichtlichen Ereignissen noch dazu in dieser Spannweite in 45 Minuten etwas sagen kann. Um so quasi die Eigenart des Diskurses kurz zu umreißen, die Auseinandersetzung von Philosophie mit Geschichte vollzieht sich spätestens seit dem 1800, meiner sogar davor, im Kontext gravierender Umwälzungen, die man seit dem späten 1700 Neuzeit nennt. Der Begriff ist erst im späten 1700 überhaupt aufgetaucht. Diese Umwälzungen haben verschiedene Ursachen, die selbst Gegenstand dieser Reflexionen sind. Und in jüngster Zeit haben zwei bedeutende Philosophen, Michel Foucault und Jürgen Habermas, diese Art, sich der Geschichte zu vergewissern, als ein zentrales Thema der Philosophie seit dem 1800 benannt. Und zwar nennen sie dies zusammenfassend Diskurs über die Moderne. Michel Foucault und Habermas betonen hier, dass es offensichtlich seit dem 17. und 1800 ein Bedürfnis geworden ist, sich der eigenen Zeit zu vergewissern. Das ist kein Thema explizit der Philosophien davor. Also eine philosophische Vergewisserung der eigenen Zeit. Hintergrund ist, dass schon bei Giambattista Vico Anfang des 18. Jahrhunderts sämtliche Bereiche menschlicher Gesellschaft in den Sog einer Historisierung geraten sind. Ja, also dass selbst Bereiche wie Moral, Religion, Kunst, was immer, quasi in den Sog einer historischen Betrachtung gelangt sind. Und das trifft die Philosophie selbst auch mit. Ja. Also insofern ist die Philosophie in einem Prozess der Selbstvergewisserung, geschichtlichen Selbstvergewisserung. Das als kurze Vorbemerkung. Die Philosophien im Umkreis des Ersten Weltkrieges, dann im Umkreis des Zweiten Weltkrieges und 1980, werde ich hier in sehr groben Skizzen, ich bitte alle Fachphilosophen um Nachsicht, ja, sind jeweils solche Formen einer geschichtlichen Selbstvergewisserung. Die muss je neu auch vollzogen werden und daher finden wir hier verschiedene Deutungen. Mein Titel, der Titel meines Vortrags lautet Der langsame Abschied vom Imperialismus in die Zukunft der Demokratie. Das sind meine inhaltlichen Perspektiven für einen sehr groben Blick auf das 20. Jahrhundert. Nun werden Sie sagen, Imperialismus, das ist eigentlich ein peripheres Thema für Europa. Warum stellt man es so ins Zentrum? Mir scheint, dass Europa, das ist eine erste These, zu innerst mit der Idee des Imperiums verbunden ist. Ich stütze mich hier unter anderem ausnahmsweise auf Sloterdijk, seinem Europa-Essay. Europa ist nach Sloterdijk kein Rätsel. Es gibt hier keine Agnostik, sagt er, sondern ich zitiere, die quintessentielle, europabildende Funktion besteht in einem Mechanismus der Reichsübertragung, der Translatio Imperii. Ja. Seit Karl dem Großen versuchen bis ins 20. Jahrhundert alle Mächte, das europäische Mächte, das römische Reich zu beerben. Selbst die USA haben diesen Mythos übernommen. Auch Hitler natürlich. 1917 kommt diese Translatio in Stocken. Moskau tritt wieder das Erbe von Byzanz an Wilson trägt nach Sloterdijk einen Kreuzzug nach Europa. Nach 1945 ist nach Sloterdijk kein Vakuum entstanden. Dies schien nur, weil der Mythos auf andere übergegangen war. Und so muss sich Europa nun tatsächlich fragen, worin künftig sein eigentliches Projekt bestehen kann. Wird es auf Dauer zu einer Kolonie seiner eigenen Utopie herabsinken? So Sloterdijk. Die Aufgabe, die Sloterdijk sieht für Europa, ist, diese Fixierung auf das Imperium endgültig aufzugeben. Ich zitiere noch einmal: Der Zwang zur großen Politik erscheint heute in der Herausforderung, die Imperialität des Großmachtgebildes selbst aufzubrechen und diese zu einem Mitspieler auf der Bühne einer künftigen Weltinnenpolitik zu transformieren. Europa wird das Seminar sein, wo Menschen lernen, über das Imperium hinauszudenken. Das ist nach Sloterdijk quasi die Aufgabe Europa. Europa sollte lernen, sich quasi in eine polyzentrische Weltgesellschaft zu integrieren. Nun, diese Aufgabe, das ist nur eine Nebenbemerkung, ist nicht erst von Sloterdijk erkannt worden, sondern steht paradoxerweise schon am Beginn der Neuzeit. Ich verweise nur, Francisco de Vitoria hat in seinen berühmten Vorlesungen De Indis 1539 bereits sehr staccato-mäßig festgehalten, der Kaiser ist nicht Herr der Welt und auch der Papst ist nicht Herr der Welt, es sei denn in geistlichen Belangen. Das heißt, die Kritik am Imperium ist eine Kritik, die schon im 1600 aufbricht. Mit der Idee des Imperiums ist verbunden die Vorstellung von Barbaren, also Völker, die nicht oder noch nicht vom Imperium erfasst sind. Auch hier Blick auf 16. Jahrhundert. Es gibt hier bekanntlich eine Jahrhundertdebatte über die Barbaren, zunächst Amerikas, aber auch anderer außereuropäischer Völker, in welchem Sinn sie überhaupt als Menschen zu achten sind oder nicht. Dieser Diskurs durchzieht die neuzeitliche Philosophie, auch die sogenannte Aufklärungsphilosophie. Kant führt den Begriff der Rasse in die Philosophie ein. Ja, auch ich sehe hier Kant in seiner Haltung zu außerirdischen Völkern eigentlich unter Sepulveda, der immer als der Böse im 16. Jahrhundert gilt. Ja. Sepulveda hält die Zivilisierung und Missionierung der Barbaren für nötig, während die rassistischen Ideologien des 18. und 19. Jahrhunderts die Barbaren nicht einmal für zivilisierbar halten, weil das eine naturwissenschaftliche Theorie ist. Also mit dem Imperiumsidee ist ein Barbarendiskurs verbunden. Nun zum Ersten Weltkrieg. 1914. Der Erste Weltkrieg ist auch philosophisch ein heißes Pflaster. Sie haben sicher gehört, ich konnte leider nicht anwesend sein, nicht, dass zahlreiche Gruppen, geistige Gruppierungen der europäischen Gesellschaft, also in einen zuweilen frappanten nationalistischen Sturm, von einem verbannten nationalistischen Sturm erfasst worden sind. So auch die Philosophie. Ja, es gibt die sogenannte Philosophie des Ersten Weltkriegs, die auch in Feuilletons gerne zitiert wird, also auch in der Philosophiegeschichte oft als eine vorübergehende Verwirrung, nicht, oder Verirrung oder Umnachtung doch bedeutender Philosophen, die gleichsam in einem nationalistischen Wahn kurzzeitig verfangen waren. Nun, auch wenn das ein heikles Blatt ist, möchte ich dieses Bild eigentlich zurechtrücken. Die Kriegsphilosophie ist nicht so schlecht wie ihr Ruf. Ja, das ist provokant. Und ich werde einsetzen mit dem Beginn der philosophischen Debatte. Das war bekanntlich Henri Bergson. Henri Bergson hat nach der Eroberung Einmarsch in Belgien, ja, damit Bruch der Neutralität, Brand der Bibliothek von Löwen, Zerstörung von Reims, eine Rede gehalten über die Bedeutung des Krieges. Ja. La Signification de la Guerre, ja, 1914. In dieser Rede bezeichnet er Deutschland so quasi als einen Hort der Barbarei. Er führt den Begriff des Barbarentums quasi nun in die Debatte ein. Dies hat die deutsche Geisteswelt quasi im Herzen getroffen. Es haben daraufhin 94 deutsche Gelehrte verschiedener Disziplinen einen Aufruf gemeinsam verfasst, wo sie diesen Vorwurf des Barbarentums zurückweisen. Tatsächlich ist das auf den ersten Blick verständlich, denn Deutschland war damals, das kann man sich heute fast nicht vorstellen, eigentlich das Zentrum des universitären Lebens. Es sind damals Studenten aus England nach Deutschland gekommen, nicht umgekehrt wie heute oder in die USA. Ja. Das heißt, und auch Bergson hat sehr stark auch deutsche Philosophie rezipiert, gerade den deutschen Idealismus. Kurz, der Vorwurf der Barbarei schien zunächst eine einzige Entgleisung zu sein, ja, die man zurückgewiesen hat. Nun, wenn man, und einer der bedeutendsten Philosophen der Kriegsphilosophie des Ersten Weltkriegs war Max Scheler. Er hat die umfassendste Kriegsphilosophie verfasst. Berühmte Text, der Genius des Krieges und der deutsche Krieg. Ja. Nun, wenn wir kurz einen Blick auf diese beiden Denker werfen, so war auch Bergsons Rede nicht eine oberflächliche Polemik. Die Rede wird selten gelesen, sondern man nimmt quasi den Barbarei-Vorwurf heraus. Was war die Diagnose von Bergson? Er achtet natürlich die deutsche Kultur. Seit Kant, deutscher Idealismus, Schopenhauer, all das ist ihm mehr als bekannt. Das, Goethe, das ist die Kultur Deutschlands. Aber nach Bergson ist Deutschland quasi durch den rasanten industriellen Aufstieg, ja, und damit einhergehend der Militarisierung der Gesellschaft, und zwar das geht bis ins Bildungssystem, also die deutsche Disziplin. Ja, und Bergson war Lebensphilosoph, ist ja gleichsam das mechanische Element der Gesellschaft dominant geworden und hat quasi die lebendigen Quellen der Kultur erdrückt. Und damit wird Deutschland gleichsam zu einer Militärmaschinerie, hochindustrialisiert, ja, und übernimmt, so Bergson, paradoxerweise einen französischen Autor, nämlich Gobineau, der Rassentheorie, und stilisiert sich selbst als auserwähltes Volk. Das heißt, also eine Mechanisierung der Gesellschaft, ja, verbunden mit einer Rassentheorie, wird nun zur Barbarei. Ja? Und damit ignoriert Deutschland nach Bergson die Errungenschaften der französischen Aufklärung, Völkerrechtsordnung und so weiter. Allerdings muss ich sagen, es gab noch keine etablierte Völkerrechtsordnung. Ja? Wir sehen also, dass der Barbarendiskurs, der jahrhundertelang gegenüber den Völkern außerhalb Europas im Spiel war, nun mit dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal in Europa selbst ausbricht. Ja, das heißt, der Barbarendiskurs spielt sich nun zwischen europäischen Mächten. Das ist das Neue, das mit dem Ersten Weltkrieg ins Spiel kommt. Nun, wenn wir uns eine der Antworten, Max Scheler, kurz anschauen. Max Scheler entwickelt schon am Beginn seiner Kriegsschrift eine sehr differenzierte geopolitische Diagnose. Ja. Wovon geht Scheler aus? Der drohende Niedergang Europas, geopolitisch gesehen, ist der Ausgangspunkt. Warum? Der Aufstieg Japans, also der russisch-japanische Krieg, hat gezeigt, dass mit Japan nun ein Global Player aus Asien auf den Plan tritt. Russland nützt so quasi nach Scheler die Schwäche des Osmanischen Reiches und dringt so quasi in Südosteuropa und Nahen Osten vor. Darüber hinaus ist Europa durch die Rivalität zwischen den europäischen Mächten geschwächt. Das heißt, Europa schwächt sich selbst angesichts und in einer gefährlichen Situation angesichts so quasi der geopolitischen Machtverschiebungen. Das heißt, für Scheler geht es nicht um einen deutschen Nationalismus, sondern für Scheler geht es um die Frage der Zukunft Europas insgesamt. Dies verbindet Scheler mit einer radikalen Kapitalismuskritik. Und daher die Kritik an England. Also der kapitalistische Geist höhlt die Quellen der europäischen Kultur systematisch aus. Und der englische Händlergeist, das war natürlich ein Topos in dieser Zeit, steht dafür. Und England ist zwar so quasi der Träger der imperialen Macht Europas, aber nach Scheler erstens ein Träger, der schon im Abstieg ist und zweitens keine kulturelle Kraft mehr in sich entwickelt. Daher ist für Scheler zum Beispiel Frankreich eigentlich kein Kriegsgegner. Schon gar, natürlich auch nicht Italien. Das heißt, er hat sogar die Hoffnung, muss man hier sagen, nicht auf die österreich-ungarische Monarchie, die noch nicht so stark vom Kapitalismus durchdrungen ist. Das heißt, er sucht so quasi nach Mächten, in denen noch kulturell Quellen lebendig sein könnten. Scheler nimmt darüber hinaus eine scharfe Kritik an den kosmopolitischen Ideen der Aufklärung vor. Ohne, es gibt ja die Debatte, quasi die Ideen von 1914 versus die Ideen von 1781. Scheler stellt nicht Ideen von 1914 den Ideen der französischen Revolution entgegen, sondern, auch das scheint mir höchst interessant zu sein, er transformiert die Ideen der französischen Revolution. Das ist auch notwendig, weil so quasi der Prozess der Historisierung, den ich anfangs erwähnt habe, im 19. Jahrhundert, das Zeitalter des Historismus, auch die aufklärerischen Ideen erfasst hat. Die französische Revolution, auch die amerikanische Revolution, beruhten ja auf einem modernen Naturrecht oder Vernunftrecht, das universale Gültigkeit die Menschenrechte beansprucht hat. Diese Universalität ist so quasi durch die Erfahrung der Geschichtlichkeit brüchig geworden. Das ist auch die heutige Situation der Menschenrechtsdebatte, bis heute. Das nimmt Scheler bereits herein und relativiert also die universalen Ansprüche der aufklärerischen Ideen, einschließlich der Menschenrechte. Daher, so Scheler in der Kriegsschrift, ist es unmöglich, ein Weltreich im wörtlichen Sinn zu errichten. Es gibt keine Europäisierung der gesamten Welt, wie das Condorcet und andere Fortschrittstheoretiker noch angenommen haben. Im Gegenteil, die Welt besteht aus einem Multiversum der Kulturen. Das ist ein Begriff, der heute in der interkulturellen Philosophie gang und gäbe ist. Ich glaube, wenige wissen, dass das in der Kriegsschrift von Scheler beheimatet ist. Ein Multiversum von Kulturen, die sich nur partiell begegnen und befruchten können. Ja. Dennoch nimmt Scheler noch in der Kriegsschrift nicht einfach Abschied vom Imperialismus, sondern plädiert so quasi für eine Stärkung Europas, ja, dass er eine gewisse Vormachtstellung hat, eine gewisse Hegemonie im Konzert mit anderen Großmächten. Für ihn ist Russland eigentlich, und das ist das Schema in den europäischen Gehirnen seit Aeschylus, ja, die asiatische Despotie. Ja. Daher kann er nicht verstehen, dass die Entente-Mächte mit Russland ein Bündnis eingehen und Deutschland die Barbarei vorwerfen. Das ist also für Scheler. Aber er kritisiert auch die Allianz der Mittelmächte mit dem Osmanischen Reich. Ja. Das ist um keine Spur besser. Ja. Das heißt, wir haben hier die Vorstellung einer asiatischen Despotie, wie es in der Antike und seit dem 16. Jahrhundert in den europäischen Philosophien immer wiederkehrt. Scheler plädiert also für einen, würde ich sagen, in dieser Zeit gemäßigten Imperialismus. Es gilt, die afrikanischen Kolonien, Besitztum Deutschland abzurunden, wie er sagt, nicht? Und so quasi eine Vormachtstellung Europas zu behaupten. Dazu muss allerdings eben England bekämpft werden. Er kritisiert auch, dass der Bruch des Völkerrechts mit Belgien nur vorgeschoben ist. Tatsächlich gab es ja Kriegspläne auch von Frankreich, wo die natürlich Belgien keine Rolle gespielt hat. Das heißt, England, also die Mächte, nützen das Völkerrecht nur als ideologisches Instrument, um eigene imperiale Ideen und Ansprüche durchzusetzen. Ja? Also das ist so die Ideologiekritik. Das Völkerrecht ist nur die Fassade für eine dahinterstehende imperiale Strategie. So wenig zum frühen Scheler, also der Kriegszeit. Berühmt geworden ist eine Diagnose von Paul Valéry. Ich mache jetzt einen französischen Autor. Paul Valéry. Er hat in einem Essay die Krise des Geistes, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, also nach der Kapitulation Deutschlands, diesen Essay eingeleitet: Wir Kulturvölker, Zivilisation, wir wissen jetzt, dass wir sterblich sind. Wir wissen jetzt, dass wir sterblich sind. Auch Europa kann, so Valéry, wie die Reiche von Ninive bis Rom, untergehen. Das war so quasi nicht in unseren Köpfen. Jetzt wissen wir es, nach dem Ersten Weltkrieg, Europa ist sterblich. Valéry war einer der meistgefragten Europaredner in der Zwischenkriegszeit. War einer der moralischen Instanzen gleichsam. Also nicht irgendein Autor. Wir sehen allerdings auch bei Valéry, dass der imperiale Duktus auch bei Valéry fortwirkt. Das hat mich selbst, gestehe ich, einigermaßen überrascht. Denn Valéry fragt, wird Europa seinen Vorrang auf allen Gebieten behaupten? Auf allen Gebieten. Valéry entwickelt in seinen Europa-Essays, das ist nur der erste von verschiedenen Essays, im Grunde dieselbe Diagnose wie Max Scheler, nämlich Europa ist geopolitisch quasi im Niedergang, ja, hat sich durch die Rivalität der verschiedenen europäischen Mächte selbst geschwächt und damit steht so quasi die Zukunft Europas auf dem Spiel. Valéry plädiert ebenfalls für eine kulturelle Erneuerung Europas. Er bezieht sich auf einige andere Quellen als Scheler, das ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls sind die Diagnosen von Valéry und Scheler, auf unterschiedlichen Frontlinien sie gestanden sind in ihrer Zeit, überraschenderweise konvergent. Paul Valéry hat sogar in einem Essay über China, Yalü, die These vertreten, hätte Europa die politische Weisheit Chinas gehabt. Ja, das chinesische Reich ist quasi durch eine jahrtausendelange Geschichte von Dynastien, ist auch nicht so bruchlos, aber wie immer, gekennzeichnet. Dann hätten wir Europäer, so Valéry, ja, nicht irgendein Kriegsphilosoph, Valéry nach dem Krieg, in der Zwischenkriegszeit, dann hätten wir die Weltherrschaft erlangt. Dann wären wir es quasi unangreifbar. Nur als das Beispiel, dass die imperiale Logik, ja, sogar in der Selbstkritik Europas in der Zwischenkriegszeit noch fort, sich noch fortsetzt. Diese selbst, diese imperiale Logik hat mehrere Quellen, unter anderem auch die Philosophie selbst. Ja? Also die Überlegenheit Europas gründet seit Francis Bacon und vorher schon Acosta in der Philosophie und der Wissenschaft. Und auf dieser Basis bauen auch Autoren wie Valéry auf. Ja? Also Europa hat so quasi die höchste Form menschlichen Geistes. Und daher, weil die Philosophie, zweiter These, eine exklusiv europäische Sache ist, auch das nimmt Valéry an, gibt es auch keinen Dialog mit außereuropäischen Philosophien, weil es die ja gar nicht gibt. Das heißt, Europa kann sich in diesen imperialen Duktus gar nicht in Frage stellen lassen durch außereuropäische Philosophien, weil sie deren Existenz nicht anerkannt, also anerkennt. Daher finden wir in der europäischen Philosophie gerade Ende des 19., frühen 20. Jahrhunderts zwar eine radikale Selbstkritik Europas, aber ohne einen Dialog mit potenziellen Gesprächspartnern, die nämlich diese imperiale Logik auch leidvoll erfahren haben. Ich selbst habe sehr viel über lateinamerikanische Philosophie gearbeitet und hier finden Sie eine permanente Auseinandersetzung quasi aus der Opferperspektive mit dieser imperialen Logik Europas. Und hier sind Philosophien entstanden seit dem 16. Jahrhundert, die aber nie als Gesprächspartner in Frage gekommen sind. Diese Situation ändert sich paradoxerweise durch die Ereignisse des Ersten Weltkrieges, partiell. Sowohl bei Scheler als auch bei Paul Valéry. Scheler hat in dem 1927 einen kleinen Aufsatz geschrieben, das war ein Vortrag, das Zeitalter des Ausgleichs. Ja. Hier entwirft Scheler nun eine Vision einer Koexistenz der großen Kulturkreise, wie er sagt. Und Europa, Scheler ist derjenige, der schon in den frühen 20er Jahren so quasi die Idee einer Vormachtstellung Europas, die er so quasi in der Kriegsphilosophie noch verteidigt hat, endgültig verabschiedet. Nicht? Europa wird nie mehr diese dominante Weltstellung haben. Und nach Scheler ist es gut so. Europa muss sich einfügen, so quasi in ein neues Gefüge. Also das, was Sloterdijk gefordert hat, findet sich bei Scheler ungefähr 1921. Auch Valéry war engagiert, es sind im Umfeld des Völkerbundes intellektuellen Vereinigungen entstanden. Eine Société d'Esprit, ja, also Vereinigung der Geister, nicht, das war wörtlich, also der Intellektuellen, wo berühmte Autoren, Tagore aus Indien, Alfonso Reyes aus Mexiko und so weiter zusammengewirkt haben. Das heißt, man hat versucht, nun, das ist ein Schritt so quasi aus der imperialen Logik heraus, nun tatsächlich in einen direkten Dialog mit intellektuellen Philosophen anderer Kulturkreise zu treten. Auch die erste Auseinandersetzung mit Gandhi, Romain Rolland, entsteht. Das heißt, hier entsteht eine völlig neue Situation. Auch im marxistischen Lager entsteht die zunächst noch nicht marxistische, die Gruppe Clarté, ja, wo ebenfalls nun plötzlich Bewegungen, marxistische, sozialistische Bewegungen aus allen Kulturkreisen zusammenfinden. Aus Lateinamerika Mariátegui, der einer der Inspirationsquellen der Befreiungsphilosophie und auch Theologie geworden ist. Kurz, im Ersten Weltkrieg, zusammenfassend, bricht einerseits der Barbarendiskurs und damit der imperiale Diskurs in Europa in Europa in aller Schärfe auf. Andererseits gibt es so quasi Transformationsprozesse, erste Schritte zu einer Überwindung der imperialen Logik. Insgesamt muss man sagen, kann man den Ersten Weltkrieg für die Philosophiegeschichte Europas die Bedeutung gar nicht unterschätzen. Es gibt keine Philosophie des 19. Jahrhunderts, die nicht durch den Ersten Weltkrieg radikal gebrochen wird. Ja. Also ich bringe nur einige Beispiele. Das 19. war auch das Zeitalter des Positivismus. In Lateinamerika sogar Staatsdoktrin für viele Staaten, ja, also real existierender Positivismus, mit einer klaren Geschichtsphilosophie, Fortschrittstheorie. Dieser Horizont ist völlig zusammengebrochen. Denken Sie nur an Wittgenstein, dass viele Texte sind ja während des Krieges entstanden. Ja? Also wie zentrale Texte der Philosophie des 20. Jahrhunderts sind während des Krieges entstanden. Wittgenstein, der Tractatus Logico Philosophicus. Ist ein völliger Bruch mit der positivistischen Fortschrittsidee. Ja. Worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Das sind aber nach Wittgenstein die zentralen Dinge der Moral, der Religion und so weiter. Ja. Also er begrenzt so quasi den Anspruch moderner Wissenschaft. Oder Marxismus war ebenfalls durch eine Fortschrittstheorie geprägt, Stadientheorie. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg entsteht von Ernst Bloch der Geist der Utopie. Der Geist der Utopie. Das heißt, der Versuch, so quasi aus einer, schon eine Vorform des Prinzips Hoffnung, nicht aus einer Dynamik des Lebens heraus, eine Zukunft noch zu denken, aber nicht mehr im Vertrauen auf ein Stadiengesetz der Marxismus. Es entsteht die Dialogphilosophie. Martin Buber, Ferdinand Ebner, Österreicher, Rosenstock, Hüssi, Rosenzweig, jüdische Philosophie, hier auch sehr wichtig. Diese Philosophien brechen so quasi mit bestimmten idealistischen Vorstellungen, also idealistischen Philosophien seit Hegel. In der Theologie entsteht die dialektische Theologie, auch das ein Bruch, nicht, mit dem Kulturprotestantismus. Kurz, von Kierkegaard her anknüpfend, kurz, alle Philosophien brechen sich gleichsam durch die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs. Es gibt nichts, was einfach irgendwie einlinig fortgeführt wird. Nun einen Sprung zum Zweiten Weltkrieg. Hier wird die schon im Ersten Weltkrieg als maßlos empfundene Gewalteskalation noch einmal gesteigert, offenbar. Ja. Ich kann hier nur auf wenige Diagnosen, so gleichsam ex post, kurz hinweisen. Was ist hier geschehen? Ja. Ein Beispiel: Hannah Arendt. In einer Vorlesung über Ethik, über das Böse, eine Vorlesung zu Fragen der Ethik. Ja. Hannah Arendt schreibt darin, wir, zumindest die Älteren unter uns, haben in den 1930er und 40er Jahren den totalen Zusammenbruch aller geltenden moralischen Normen im öffentlichen und privaten Leben miterlebt. Nicht nur, wie heutzutage gewöhnlich angenommen wird, in Hitlers Deutschland, sondern auch in Stalins Russland. Nach Hannah Arendt ist so quasi durch das NS-Regime und den Stalinismus so etwas wie Moral überhaupt zusammengebrochen. Wir sprechen hier im Titel von Untergängen des Abendlandes. Was geht jeweils unter? Ja. Nach Arendt ist die Moral als solche untergegangen. Man hat gleichsam die Umkehrung der 10 Gebote ausprobiert. Beginnen mit, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen. Die Moral wurde zu bloßen Mores, ursprünglich nicht Sitten, die aber nun jederzeit änderbar sind, so Hannah Arendt. Ebenfalls verdächtig ist die plötzliche Rückkehr der Moral nach 1945. Die plötzliche Rückkehr zur Normalität, sagt sie, kann unsere Zweifel nur verstärken. Also die Mores sind plötzlich changierbar geworden. Eine andere Diagnose, Albert Camus, dem berühmten Essay L'Homme Révolté, der Mensch der Revolte, 1951 erschienen. Camus hatte sich zunächst mit dem Absurden der Frage des Selbstmords beschäftigt, im Mythos des Sisyphus. In L'Homme Révolté sagt er, Er Es geht darum, zu sagen, es ist ein Versuch, sagt er, meine Zeit zu verstehen. Diskurs der Moderne. Ja. Man kann, oder man wird vielleicht der Meinung sein, so Albert Camus, dass eine Epoche, die in 50 Jahren 70 Millionen Menschen entwurzelt, versklavt und tötet, zuvörderst abgeurteilt werden muss. Doch vielleicht muss ihre Schuld verstanden werden. In jenen naiven Zeiten, da der Tyrann um seines größeren Ruhmes willen Städte dem Erdbogen gleich machte, da den Wagen des Siegers, da der an den Wagen des Siegers gekettete Sklave durch feiernde Städte zur Schmach defilierte, da der Feind vor versammeltem Volk von den Raubtieren vorgeworfen wurde. Angesichts so harmloser Verbrechen konnte das Gewissen fest und das Urteil klar sein. Aber die Sklavenpferche unter dem Banner der Freiheit, die Massenmorde, gerechtfertigt durch menschenliebenden Hang zum Übermenschen, stürzt in gewissem Sinn das Urteil um. Nach Albert Camus ist quasi die Frage, die wir uns jetzt zu stellen haben, die nach dem gerechtfertigten Massenmord. Der gerechtfertigt, es war ein Massenmord, der gerechtfertigt war. Also nicht eine Entgleisung eines Tyrannen, den man auf seine Leidenschaften zurückführen konnte und die Moral blieb so quasi unangetastet, das moralische Urteil. Im Gegenteil, die Zeit der Ideologien, in der wir uns bewegen, so Camus, ist die Frage, oder wirft die Frage auf nach dem gerechtfertigten Massenmord. Eine der zentralen Legitimationsinstanzen ist, wie Camus herausarbeitet, die Geschichtsphilosophie. Ja, eine bestimmte Geschichtsphilosophie, die also im Namen eines Forschers der Geschichte Opfer in Kauf nimmt. Ich habe erwähnt, im Ersten Weltkrieg wurden Geschichtsphilosophien schon gebrochen, aber sie haben fortgewirkt. Ja, und nach Camus eben auch im Zweiten Weltkrieg. Und seine Analyse des Nationalsozialismus rekurriert auf das Phänomen des Nihilismus. Und hier fühlt er sich so gleichsam selbst auch in Frage gestellt, denn wesentliche Denker, auch Camus, haben in der Zwischenkriegszeit stark von Nietzsche her sich inspirieren lassen. In dem Brief an einen deutschen Freund von Camus, nicht, spricht er das genau an. Nicht? Wir gingen beide von einem gewissen Nihilismus aus. Der Nationalsozialismus hat daraus die Konsequenz des Massenmordes, einschließlich der Selbsttötung. Ja? Also Hitler reißt so quasi alle mit sich mit. Ja? Das ist der vollkommene Nihilismus. Während Camus nun einen anderen Weg einschlägt und eine Moralbegründung entwickelt in L'Homme Révolté. Das heißt, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutende Versuche einer Rehabilitierung der praktischen Philosophie, der Ethik. Das war notwendig, weil quasi die zentralen moralischen Fundamente zusammengebrochen sind. Einer der, ja, die Nachkriegszeit war philosophisch gesehen durch eine extreme Divergenz gekennzeichnet. Wir finden einerseits vor allem in den Sozialwissenschaften extremen, auch in der Gesellschaft, extremen Fortschrittsoptimismus plötzlich wieder, ja, Nachkriegszeit, Wirtschaftsaufschwung, ja, enormes Vertrauen in den Fortschritt, der im Ersten Weltkrieg eigentlich schon zutiefst erschüttert war, ja. Und wir finden in der, vor allem in der maßgeblichen Philosophie, und zwar über ideologische Lager hinweg, also sowohl im neomarxistischen Lager, Horkheimer, Adorno, als auch also im anderen Lager, Heidegger, auf beiden Seiten eine extreme Fortschrittskritik. Extrem. In beiden Lagern wird gleichsam das Verhängnis Europas bis in die Antike und selbst noch bei Horkheimer, Adorno in die Odyssee zurückverlegt. Ja. Also es ist eine fatale Geschichte, die hier im Zweiten Weltkrieg gleichsam kulminiert, eine Gewaltgeschichte, die sich, deren Wurzeln am Beginn der Neuzeit liegen, bei Descartes oder Francis Bacon, wo schon also der Wille zur Naturbeherrschung spürbar ist und dieser Wille wieder noch Wurzeln in der antiken Philosophie hat. Also eine radikale Selbstkritik Europas, dass sogar die zentralen geistigen Strömungen eigentlich durch Macht von vornherein oder von Machtlogiken von vornherein infiziert sind. Diese philosophischen Strömungen haben aber nun keinen Anschluss gefunden an die demokratischen Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier auch in Österreich, nicht, haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg endlich eine halbwegs stabile demokratische Entwicklung. Ja. Nicht selbst erkämpft, wie wir wissen. Und in dieser Dualität, also extreme Fortschrittsoptimismus und extreme Fortschrittskritik, versuchen nun einige Philosophien, quasi die demokratischen Ideen zu reformulieren. Und hier sind Karl Otto Apel und Jürgen Habermas im deutschen Sprachraum ohne Zweifel die bedeutendsten. Ja. Das heißt, Habermas und Apel war Kriegsteilnehmer. Ja. Also seine Idee einer philosophischen Rechtfertigung der demokratischen Strukturen moderner Gesellschaften erwächst bei Apel biografisch unmittelbar aus der Erfahrung des Krieges. Er ist quasi durch die nationalsozialistische Maschinerie durchgegangen. Er war genau in dem Jahrgang, der sogar die gesamte Schulzeit in diesem System absolviert hat und mit 18, 1930 die ganze Klasse mit Enthusiasmus in den Krieg gezogen ist. Nicht? Und so quasi danach diese Zeit aufzuarbeiten, das ist der biografische Hintergrund von Karl Otto Apel. Für Habermas und Apel bestand eine Aporie darin, dass es zwar realgeschichtlich zu einem demokratischen Umbruch gekommen ist, aber so quasi auf der geistigen Ebene eigentlich kein Fundament sichtbar war. Ja? Das war die große Problematik auch der Weimarer Republik. Ja? Dass also wichtige Segmente, auch kirchliche, dass sie in ihren geistigen Grundlagen keine Stütze für den demokratischen Prozess waren. Und das drohte sich mit anderen Vorzeichen wieder zu wiederholen. Nun allerdings mit technokratischen Ideen, nicht Expertokratie. Da gab es viele soziologische Strömungen, die gemeint haben, Demokratie hat sowieso in einer komplexen modernen Gesellschaft gar keine Chance, ja, weil es nicht steuerbar ist durch demokratische Prozesse. Kurz, wir finden also hier Versuche einer neuen Begründung von Demokratie gegenüber Infragestellungen, obwohl sie de facto etabliert waren. Diese Begründungen, die auch universalistische Ansprüche haben, sind bereits in den 1970er Jahren wieder massiv in Frage gestellt worden durch postmoderne Philosophien. Ja. Lyotard hat ja bekanntlich den Niedergang der großen Erzählungen, womit er die Geschichtsphilosophien meint, angesprochen. Ich zitiere, jede der großen Emanzipationserzählungen, welchem Genre sie auch immer die Hegemonie eingeräumt hat, ist in den letzten 50 Jahren sozusagen in ihrem Prinzip verstümmelt worden. Auschwitz widerlegt die hegelische Einheit von Wirklichkeit, Vernunft, die Arbeiteraufstände, Berlin 53, Budapest 56, Tschechoslowakei 68, Polen natürlich, widerlegen den historischen Materialismus. Die Weltwirtschaftskrise 1911, 1929 widerlegen den ökonomischen Liberalismus. Kurz, es gibt keine Großideologie, die nicht vollkommen disqualifiziert wäre, nach Lyotard. Nicht zuletzt sagte der Nord-Süd-Konflikt, die Menschheit zerfällt in zwei Teile durch den Nord-Süd-Konflikt, obwohl alle Ideologien eine positive Einheit der Menschheit in irgendeiner Weise entworfen haben. Nun, das betrifft auch die demokratischen Ideale bei Lyotard. auch die demokratischen. So eine Großerzählung. Ja. Nun, noch ein Blick, ich sehe schon die Zeit. 1980 markiert den Zusammenbruch der stalinistischen Systeme Osteuropa und damit reißen sich einige stalinistische Systeme auch außerhalb Europas mit. Ja? Mit wenigen Ausnahmen China. Ja, China ist ein eigener Fall. Kuba und einige Inseln, die sich noch eine Zeit lang halten. In dieser Zeit, 1980, sind interessanterweise zwei Deutungen sehr prominent geworden, die Sie vermutlich alle kennen, nämlich von Francis Fukuyama und Huntington. Die haben sofort direkt reagiert. Ja. Fukuyama sah nun so quasi das Ende der Geschichte, nicht, dass die Geschichte jetzt im theologischen Sinn apokalyptisch irgendwie enden würde, sondern Ende der Geschichte ist Hegel, im Sinne Hegels. Ja. Es gibt, also die ideologische Evolution der Menschheit ist an ein Ende gekommen. Die liberale Demokratie ist die Endstufe der Menschheitsentwicklung. Mehr wird es nicht geben, es kann sich maximal ausbreiten. Ja. Fukuyama. Das war so quasi seine Diagnose von 1980. Huntington, also eine völlig konträre Deutung. Es droht quasi the clash of civilizations, also der Kampf, was Schiller eigentlich schon angenommen hatte, der Kampf zwischen großen Kulturkreisen, die nicht in irgendeiner Weise fruchtbar miteinander verschmelzen können. Ja. Und diese zwei Deutungen haben auch realpolitisch ihre Spuren, scheint mir, hinterlassen. Sind, ja, und in diesem Zusammenhang gab es natürlich die Stichworte Ende der Ideologien und Ende der Utopien, vor allem im deutschen Sprachraum. Die Utopien sind zu Ende und die Ideologien ohnehin. Ja. Das waren die großen Stichworte um 1989. Wenn ich das jetzt ein paar Sätze noch so quasi zurückblickend, wie können wir heute diese Diagnosen bewerten? So muss ich sagen, sie waren in mehrerer Hinsicht extrem problematisch. Fukuyama hat so quasi relativ blind auf die Marktkräfte, also dass Demokratie und die Logik des Kapitals harmonisch miteinander gehen, das ist ja seit Rousseau die große Frage in der europäischen Philosophie, ja, angenommen. Und so ist quasi eine neoliberale Ideologie im Grunde dominant geworden, die die demokratischen Strukturen in einer gefährlichen Weise ausgehöhlt hat. Ja. Also die sogenannte Finanzkrise, sogar also der Kulminationspunkt dieser Logik. Das heißt, nicht die Demokratie hat sich einfach ausgebreitet, auch, ja, aber noch viel stärker diese, und Neoliberalismus ist keine Wirtschaftsdoktrin, sondern ein Gesellschaftsprogramm. Ja. Alle Bereiche, auch die Unis, wir können ein Lied davon singen, sind nach dem Unternehmertum zu reorganisieren. Ja. Das ist das Konzept. Meine These ist, dass quasi diese neoliberale Dynamik eine neofaschistische Reaktion hervorgerufen hat. Eine neofaschistische. In der Zwischenkriegszeit hatten wir so quasi den klassischen Liberalismus, der dann in den Faschismus umgekippt ist. Ja. Heute scheint mir, die Neoliberalismus ist sicher einerseits in Frage gestellt durch die Ereignisse, aber noch immer kaum gezähmt, realpolitisch gezähmt, während neofaschistische Gruppierungen in ganz Europa, auch in Europa, massiv im Vormarsch sind. Ja. Was ist Neofaschismus? Das ist kein Schimpfwort, das ist eine ganz klare Ideologie von Alain de Benoist in Frankreich entwickelt für die rechten Parteien. Im Unterschied zum klassischen Faschismus wenden sich Neofaschisten nicht mehr grundsätzlich mit Gewalt gegen Demokratie. Ja. Sie anerkennen in gewisser Hinsicht die Menschenrechte, rechtsstaatliche Strukturen. Auch die FPÖ ist hier ein Teil dieser Bewegung. Können Sie im Parteiprogramm alles nachlesen. Ja. Aber sie bringen so quasi ein spezielles Menschenrecht noch ins Spiel und das ist die Falle. in Österreich, in Bad Aigwang hieß es das Recht auf Heimat. Man nennt das Ethnopluralismus. Ja? Also quasi die Ethnizität wird zur Grundlage und sie muss staatlich geschützt werden. Ja? Das ist so quasi das neofaschistische Element. Denn was die Nation oder das Volk ist, ist in einer westlichen Demokratie Sache öffentlicher Debatten. Ja? Wie wir uns als Nation verstehen, ist Sache öffentlicher Debatten, aber nicht ein Menschenrecht, das der Staat mit Gewalt durchsetzen könnte. Und das ist genau die Falle. Und an dieser Stelle kippt so quasi das gesamte Menschenrechtssystem durch Neofaschismus. Also sie höhlen das auf elegante Weise, aber fundamental aus. Ja. Und das ist die große Gefahr, weil es verniedlicht wird als Populismus. Sie würden einmal dies, einmal jenes sagen. Sie haben eine ganz klare Ideologie, die die neorechten Parteien miteinander verbinden. Neoliberalismus, Neofaschismus, in dieser Zange droht so quasi die demokratische Kultur Europas in gefährlicher Weise geschwächt, wenn nicht überhaupt ausgehöhlt zu werden. Und daher der Titel meines Vortrags, also langsamer Abschied vom Imperialismus und die Zukunft der Demokratie, das scheint mir eine wichtige Linie in der Geschichte Europas im 20. Jahrhundert im bescheidenen Blick der Philosophie zu sein. Dankeschön.